D-Radio Wissen. Update.
2 Tage vor dem Internationalen Frauentag machen wir in Deutschland einen historischen Schritt für die Gleichberechtigung für Frauen. Die Quote kommt.
Frauenministerin Manuela Schwesig strahlte heute Vormittag über das ganze Gesicht. Der Bundestag hatte die lange diskutierte Quote für Frauen in Aufsichtsräten beschlossen. Was das konkret heißt und ob diese Entscheidung wirklich historisch ist, dazu jetzt mehr im Update. Ich bin Matthias Wurms.
Update.
Es war ihr großes Ziel für diese Legislaturperiode. Manuela Schwesig wollte das Gesetz zur Gleichberechtigung von Frauen in Führungsetagen und sie hat es bekommen.
Wenn ich ein Mann wäre, würde ich sagen, das hätte ich alles alleine geschafft. Bin ich zum Glück nicht. Vielen Dank für Ihre Unterstützung.
Heute kamen auch andere in den Bundestag, die lange für die Quote gekämpft hatten, wie die frühere Bundestagspräsidentin Rita Süssmuth. 6 Gesetzentwürfe waren nötig, bis sich wenigstens das Kabinett einig war. Heute stimmte niemand mehr gegen die Quote. Die Abgeordneten der Großen Koalition waren dafür und auch Bundeskanzlerin Angela Merkel und SPD-Chef Sigmar Gabriel nahmen demonstrativ an der Abstimmung teil.
Ich glaube, dass einfach wichtig ist, dass die Lebenserfahrung von Frauen sich auch widerspiegelt in den Unternehmensetagen. Es kann nicht sein, dass jedes Jahr mehr gute Frauen bessere Schul- und Studienabschlüsse machen als Männer und trotzdem die in den Spitzenstellungen von Staat und Gesellschaft nie ankommen.
Ob das durch das heute beschlossene Gesetz wirklich anders wird, bezweifeln allerdings einige. Grüne und Linke enthielten sich, weil ihnen der Entwurf nicht weit genug geht. Bis 2016 müssen die 108 börsennotierten und voll mitbestimmungspflichtigen Unternehmen in Deutschland 30% ihrer Aufsichtsratsmandate mit Frauen besetzen. Tun sie das nicht, bleibt der Platz leer. Strafen gibt es keine. Rund 3500 mittelgroße Unternehmen müssen sich selbst Ziele setzen für Aufsichtsräte und die obersten Vorstandsebenen und öffentlich machen, ob sie die auch erreicht haben. Ähnliche Regelungen gelten für den öffentlichen Dienst und Unternehmen, an denen der Bund beteiligt ist. Auch hier gilt aber, wer es nicht schafft, wird nicht bestraft. Für die Fraktionschefin der Grünen, Katrin Göring-Eckardt, ist das zu wenig.
Das ist eher eine Quote Leid und das nervt.
Die Grünen hatten eine feste Quote von 40% für alle Unternehmen gefordert. Die Linke wollte noch mehr. Für Karin Ley ist die Quote deshalb nur ein Quötchen.
Warum so zaghaft? Wir hätten uns schon gefreut, wenn wir hier auch eine 50-prozentige Frauenquote hätten beschließen können.
Im Moment sind 19% der Aufsichtsräte weiblich. In den Vorständen liegt der Frauenanteil nur bei knapp 6%. Für die Vorstände gilt die Zwangsquote aber gar nicht. Letztendlich geht es also um etwa 60 Frauen, die jetzt zusätzlich in die Aufsichtsräte gewählt werden müssen. Das sind die Gremien, die die großen Unternehmen kontrollieren, während der Vorstand die aktuellen Entscheidungen trifft. Für die normale Belegschaft gilt die Frauenquote nicht. Auch deshalb zählt für die Befürworter der Quote vor allem die Symbolik. Manuela Schwesig sprach heute von einem Kulturwandel und Bundesjustizminister Heiko Maas von der SPD nannte die Frauenquote den größten Beitrag zur Gleichberechtigung seit der Einführung des Frauenwahlrechts. Nadine Schön von der CDU allerdings hofft vor allem, dass das Gesetz bald gar nicht mehr gebraucht wird.
Der Tag, an dem wir dieses Gesetz wieder abschaffen, wird der beste Tag für Frauen sein.
Kein Kommentar. Doch. Meinung.
Die Frauenquote ist heute auch großes Thema im Netz. User FA Unterburger twittert: Frauenquote beschlossen, sehr gut. Früher war mir die Wichtigkeit derselben nicht bewusst. Ich hatte eine sehr privilegierte Perspektive. Ähnlich sieht das Benjamin Neumann. Glückwunsch an Manuela Schwesig zur gelungenen Abstimmung. Die Frauenquote ist ein Schritt in die richtige Richtung. Alex B. ist dagegen überzeugt, Deutschland blamiert sich durch die Frauenquote international. Schwächer qualifizierte Frauen erhalten Jobs per Gesetz. Auch User The Eagle ist nicht so recht überzeugt. Bei Spiegel Online schreibt er: Gleichberechtigung in den Aufsichtsräten, wie viel Prozent der weiblichen Bevölkerung sind davon betroffen? 0,000001%? Wozu so ein Wind, wenn die riesige Mehrheit der Frauen gar nichts davon hat? NB09 ist da optimistischer. Klar, es hilft nicht viel, aber auf Dauer bedeutet das, dass Arbeit eine Chance hat, etwas frauenfreundlicher zu werden, auf lange Zeit gesehen. Wenn Aufsichtsräte zunehmend weiblich sind, erhöht das die Wahrscheinlichkeit, dass auch mal eine Mutter dabei ist.
Was sonst noch wichtig war?
Die Pille danach soll es noch in diesem Monat ohne Rezept in der Apotheke geben. Der Bundesrat hat den Weg dafür freigemacht und damit etwas verspätet eine Vorgabe der EU umgesetzt. In anderen Ländern ist das Notfallverhütungsmittel schon länger frei zu bekommen. Frauen in Deutschland mussten sich die Pille danach bis jetzt vom Arzt verschreiben lassen. Bundesgesundheitsminister Hermann Gröhe war lange dagegen, das zu ändern. Jetzt setzt er darauf, dass Apotheker die Frauen beraten. Deshalb soll es die Pille danach auch nicht im Versandhandel geben. Die Zahl der Deutschen, die sich im Irak und in Syrien der Terrormiliz IS angeschlossen haben, ist weiter gestiegen. Und nach Informationen des Verfassungsschutzes wurden 75 von ihnen dort getötet. Vor einem Jahr ging man noch von 20 Toten aus. Bundesinnenminister Thomas de Maizière sagte heute, dass insgesamt bisher rund 650 Extremisten aus Deutschland nach Syrien und in den Irak gereist sind. Rund ein Drittel von ihnen ist inzwischen zurückgekommen. Viele von ihnen gelten als gefährlich und sind durch die Kriegserlebnisse verstört. Laut de Maizière wissen die Behörden ziemlich genau, wer das ist. Trotzdem gibt es wohl keine absolute Sicherheit.
Auch diese über 1000 Gefährder kennen wir ziemlich genau. Aber sozusagen in die Szene hineinzukommen, ist bei einer Szene, die sich besonders abgrenzt, auch natürlich schwierig. Also wie kriegen wir es hin, dass wir, obwohl wir so viel wissen, Anschläge verhindern?
Das wichtigste Thema für viele deutsche Musikfreunde war heute der merkwürdige Vorentscheid für den Eurovision Song Contest gestern Abend. Gewinner Andreas Kümmert hatte auf der Bühne die Wahl ausgeschlagen, weil ihm der Rummel zu groß war. Stattdessen bat er kurzerhand die Zweitplatzierte Anne-Sophie zur Endausscheidung nach Wien zu fahren. Buhrufe waren die Quittung. Und nicht nur ESC-Experte Irving Wolter fragt sich, ob denn diese Entscheidung überhaupt rechtmäßig ist.
Eigentlich müsste die Abstimmung wiederholt werden, auch im Hinblick auf die Zuschauer, die jetzt Geld ausgegeben haben für Stimmen, die nicht gezählt worden sind sozusagen.
Kritisiert wird Kümmert vor allem dafür, dass er überhaupt angetreten ist. ARD-Unterhaltungskoordinator Thomas Schreiber stellt klar, dass niemand ihn dazu gezwungen hat.
Es war seine Idee, beim ESC dabei sein zu wollen. Das hat ihm nicht jemand gesagt, sondern Andreas Kümmert hat von sich aus gesagt, ich möchte gerne dabei sein.
Anne-Sophie, die sich erst über ein ARD-Club-Konzert für die Vorauswahl qualifiziert hatte, war nach dem ganzen Hin und Her erst ziemlich mitgenommen. Dann brachte sie ihr Lied Black Smoke aber nochmal ordentlich auf die Bühne. Das also ist der deutsche Beitrag für den ESC.
Was noch wichtig wird.
Bundeswirtschaftsminister Sigmar Gabriel reist morgen nach Saudi-Arabien. Mit dabei sind 80 Manager und Familienunternehmer. Diesmal geht es aber nicht nur ums Geld. Die Generalsekretärin von Amnesty International Deutschland, Selmin Çalışkan, hat heute Morgen im ZDF gesagt, dass sich Gabriel ausführlich über die Menschenrechtslage in Saudi-Arabien informiert hat.
Er hat sich ernsthaft alles angehört und wir hoffen, dass er das dann auch wirklich tut. Und ich muss ihn auch mal loben hier. Herr Steinmeier oder Frau Merkel haben uns noch nie eingeladen.
Amnesty hat Gabriel aufgefordert, sich vor allem für den verurteilten Blogger Raif Badawi einzusetzen. Ihm droht inzwischen eine neue Anklage wegen Abfalls vom Glauben und damit die Todesstrafe. Gabriel hat versprochen, zu helfen.
In der deutschen Bundesregierung setzen sich, glaube ich, praktisch alle, die irgendeine Chance haben für die Freilassung und für den Stopp der Haftstrafe ein. Gegenüber wem wir das tun, wie wir das tun, sollten wir sinnvollerweise nicht im Fernsehen besprechen. Jedenfalls dann nicht, wenn man dem Mann helfen will.
Nach Angaben von Amnesty hat sich die Lage in Saudi-Arabien in den letzten 2 Jahren deutlich verschlechtert. Folter ist an der Tagesordnung, Menschenrechtsanwälte werden zu hohen Gefängnisstrafen verurteilt und die Zahl der vollstreckten Todesurteile ist im letzten Jahr auf 76 gestiegen.
Es ist repressiv in Saudi-Arabien, das ganze Klima ist so. Und das heißt, dass auch Todesstrafe oder Prügelstrafe was ganz Normales dort sind. Die Wirtschaftsvertreter, die dorthin fahren, haben jetzt auch eine Verantwortung. Man kann nicht einfach nur Profit machen und wegsehen.
Und sonst in der Welt?
Frauen in Algerien haben jetzt mehr Rechte, wenn ihr Ehemann oder andere Familienmitglieder sie schlagen. Das Parlament hat ein Gesetz gegen häusliche Gewalt verabschiedet. Danach droht Männern, die ihre Frau verletzen, bis zu 20 Jahre Gefängnis. Stirbt die Frau durch die Gewalt, können Richter auch lebenslange Haft verhängen. Konservative Politiker kritisierten das Gesetz. Es verstoße gegen den Islam und gefährde die Einheit der Familie. Der Justizminister des Landes widersprach diesen Argumenten. Der Koran schütze die Ehre der Frau und erlaube keine Gewalt gegen sie.
Die australische Nationalgalerie gibt einen antiken Buddha an Indien zurück. Der Grund: Nach Angaben der Galerie ist nicht klar, ob die Statue legal aus Indien exportiert wurde. Die Figur soll im 2. oder 3. Jahrhundert nach Christus entstanden sein. 2007 hatte die australische Nationalgalerie die Statue von einer New Yorker Galerie gekauft. Die unterstützt jetzt die Rückgabe an Indien und will den Kaufpreis von 920.000 Euro erstatten. Außerdem hat die australische Nationalgalerie jetzt eine Richterin damit beauftragt, die Herkunft von 54 weiteren asiatischen Antiquitäten zu klären. Es ist unklar, ob ethische und juristische Standards beim Kauf eingehalten wurden. Schon im letzten Jahr hatte die Galerie die Figur einer tanzenden Shiva an Indien zurückgegeben, denn es hatte sich herausgestellt, dass diese gestohlen war. Albinos, denen Farbpigmente in Haut, Haaren und Augen fehlen, sind in den meisten afrikanischen Gesellschaften Außenseiter. Weil ihren Körperteilen dort heilende Kräfte nachgesagt werden, werden sie häufig verstümmelt oder sogar getötet. In Tansania sind jetzt 4 Männer zum Tode verurteilt worden, weil sie eine Albino-Frau ermordet haben. Die Täter hatten ihr dann beide Arme und ein Bein abgetrennt. Unter den Tätern ist auch der Mann der getöteten Frau. In Tansania verwenden selbsternannte Zauberer immer wieder die Körperteile von Albinos für ihre Rituale. Das hat die Regierung verboten. Trotzdem wurden allein in Tansania in den letzten 14 Jahren 74 Albinos ermordet, darunter auch viele Kinder. Die Körperteile werden nach Angaben der UNO für jeweils 500 Euro verkauft. Ein ganzer Leichnam für noch mehr.
Wissensnachrichten.
Draußen wird zwar schon dunkel, aber wir müssen jetzt mal über die Morgendämmerung sprechen, auf Englisch Dawn. So heißt auch eine Raumsonde der NASA. Und die heißt natürlich nicht zufällig so. Dawn soll nämlich neue Informationen liefern über den Anfang unseres Sonnensystems. Heute hat Dawn das letzte Ziel ihrer Reise erreicht, den äußeren Asteroidengürtel zwischen Mars und Jupiter. Und Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten weiß mehr darüber. Wo genau ist die Sonde denn jetzt?
Die NASA hat vor 2,5 Stunden bestätigt, dass Dawn in die Umlaufbahn von Ceres eingetreten ist. Das ist ein Zwergplanet, das größte und ein sehr altes Objekt im Asteroidenhauptgürtel. Dawn nähert sich schon seit längerem dem Zwergplaneten und hat schon Bilder geliefert von weiter weg. Da waren in einem Krater schon weiße, blitzende Stellen zu sehen. Und die Wissenschaftler sind natürlich ganz heiß darauf zu erfahren, was das sein könnte.
Und was wird da so spekuliert?
Das könnte entweder Eis oder Salz sein, die Sonnenlicht reflektieren. Und das bedeutet, dass unter der äußeren Gesteinskruste zum Beispiel ein Ozean sein könnte. Das ist insofern interessant, weil die Wissenschaftler sagen, dass es durchaus möglich ist, dass Objekte wie eben Ceres dafür verantwortlich sind, dass Wasser zu uns auf die Erde kam. Also bei der Entstehung der Erde ist nämlich ein ganz wichtiger Punkt eben diese Frage, wo kam das Wasser her? Möglicherweise, weil Asteroiden und Planeten wie Ceres hier eingeschlagen sind und das Wasser quasi mitgebracht haben.
Okay, jetzt ist Dawn ja schon 8 Jahre unterwegs bis dahin und hat vielleicht ja auch schon was erlebt. Hat die Sonde denn zwischendurch auch schon Informationen geliefert?
Ja, Dawn war schon fleißig. Auf den Weg dorthin hat sie sich Vesta genauer angeschaut. Das ist ein großer Asteroid in dem Gürtel. Es ist übrigens überhaupt das erste Mal, dass eine Sonde 2 Ziele ansteuern kann. Bei Dawn ist das durch den neuen Ionenantrieb möglich. Der funktioniert mit elektrischer Ladung und ist viel effizienter als bisherige Antriebe, sagt auch Bruce Mays von der NASA.
Der Antrieb ermöglicht uns, Dinge zu tun und Orte zu erreichen, die ansonsten viel zu teuer oder ganz unmöglich wären. Dawn liefert so viel Wissenschaft für wenig Geld.
Big Science on a small budget.
Also wenig ist natürlich jetzt relativ umgerechnet. 429 Millionen Euro hat das Ganze schon gekostet. Erste Ergebnisse gibt's dann ab April.
Ich bin gespannt. Bei weitem nicht so teuer, aber auch nicht gerade günstig ist eine neue Toilette aus Großbritannien. Die kostet 830 Euro pro Stück. Dafür kann sie aber auch einiges.
Pinkeln für die Sicherheit. Mit dem Slogan bewerben die Forscher der Uni in Bristol gerade ihr neues Klo. Denn das macht aus Urin Strom. Mikroben zersetzen den Urin und erzeugen dabei Energie. Und mit dieser Energie werden dann nachts auf dem Campus die Laternen versorgt, sodass man nicht im Dunkeln nach Hause gehen muss. Der Prototyp ist ein Urinal. Bis jetzt können also quasi nur die Männer für den guten Zweck pinkeln. Wenn man sich aber überlegt, dass Schätzungen zufolge pro Jahr 6,4 Billionen Liter Urin produziert werden, kann man sich vorstellen, was da für ein Potenzial dahinter steckt.
Na, das wäre doch mal eine wirklich nachhaltige Energiegewinnung.
Genau.
Potenzial sieht eine spanische Initiative wohl auch in der neuen Konsumentengruppe, und zwar den glutenfreien Urlaubern.
Spiegel Online schreibt, dass die Initiative eine Insel in der Karibik kaufen will. Da sollen dann Hotels drauf gebaut werden. Und das Essen, das dort serviert werden soll, soll ausschließlich glutenfrei sein. Sie sagen, wer sich glutenfrei ernähren muss, also auf diese Kleber-Eiweiße verzichten muss, die sich vor allem in Roggen, Weizen und Gerste finden, der hat es einfach nicht leicht. Vor allem, wenn man außer Haus essen oder eben in den Urlaub fahren will. Und solche Hotels gibt es noch nicht, deswegen wollen sie diese Lücke füllen.
Nach dem glutenfreien Hundekuchen und dem glutenfreien Shampoo jetzt also die glutenfreie Insel. Infos waren das von Tina Kiesling aus den Wissensnachrichten. Und jetzt kommt noch eine gute Nachricht. An diesem Wochenende müssen wir gar nicht wegfahren, denn der Frühling kommt zu uns.
Wetter.
Heute Abend kann es im Nordosten und in der Mitte Deutschlands noch ein bisschen regnen, sonst bleibt es meist trocken. Aber die Temperaturen gehen noch mal runter auf +4 bis -5 Grad. Morgen scheint dann aber oft die Sonne und die Temperaturen steigen auf 7 bis 15 Grad. Und am Sonntag wird es noch mal ein ganzes Stück wärmer. Das war das Update. Ich bin Matthias Wurms und wünsche euch ein sonniges und entspanntes Wochenende.
D-Radio Wissen Update. Montag bis Freitag ab 18 Uhr und als Podcast auf deradiowissen.de.